Heute soll es bei uns im Potenzialverstärker um Resilienz gehen. Und Resilienz kann sich ja beziehen auf den Schüler oder die Schülerin, auf jede einzelne Lehrkraft und auf das System insgesamt. Mein heutiger Gesprächspartner sagt, Resilienz kann dann entstehen, wenn Grenzen überschritten werden. Und das ist nun wirklich ein spannender Gedanke.
Was tut dem Jugendlichen, was tut dem Kind gut für den Lehr-Lernprozess? Was bringt das Kind weiter? Das war mir immer ganz wichtig. Deswegen Grenzen überschreiten, ja, nicht wahllos, nicht unnötig, sondern da, wo es dem Kind und dem Unterrichtsprozess gut tut.
Und wie kommt es dann zur Resilienz?
Vernetzung mit der Außenwelt ist für mich eine ganz klare Resilienzstärkung für das System und letztendlich dann auch für die Kinder und Jugendlichen.
Und dann kann Lernen richtig gut werden. Herzlich willkommen zum Potenzialverstärker, dem Podcast von Bildung und Begabung. Mit Armin Himmelrath und
Helmut Hochschild.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer die beiden sind, ich bin Bildungs- und Wissenschaftsjournalist und Helmut, wie würdest du dich beschreiben? Du hast ja so eine richtige Lehrerkarriere hinter dir, Jahrzehnte im öffentlichen Dienst.
Ich bin absoluter Bildungsexperte, weil ich gerade nachgerechnet habe, weil ich tatsächlich sage und schreibe 62 Jahre im Bildungssystem stecke. Und so wie du es richtig gesagt hast, rein in Schule mit 6 Jahren und raus aus der Schule dann als Lehrkräfteausbilder. Zwischendurch war ich Schüler, Vater, Opa aus der Perspektive, aber eben auch Lehrkraft, vor allem in der Hauptschule, Schulleiter 15 Jahre lang, kurz den Versuch eines Schulrates gemacht, aber Verwaltung war nichts für mich, das war viel zu weit weg und viel zu hierarchisch. Und dann die letzten 13 Jahre meiner Tätigkeit als Lehrkräfteausbilder.
Wenn du dir diesen Lebensweg so anschaust, und wir reden ja heute über Resilienz, wo würdest du sagen, an welcher dieser Stationen war Resilienz am wichtigsten?
Tatsächlich in meiner Studienzeit. Also erstens, weil ich an der pädagogischen Hochschule studiert habe. Das war sehr stark verknüpft zwischen stark theoretischem Studium, Mathematik und Sport war aufgepumpt theoretisch auf der einen Seite, aber mit einer sehr schnellen, frühen Verknüpfung zur Praxis. Und die Praxis hat mich dann sehr schnell, sehr früh gefordert und hat mich dazu geführt, das Studium stark zu reflektieren und zu überlegen, was brauche ich eigentlich, was stärkt mich, wovor habe ich Angst? Psychologie zum Beispiel habe ich nicht gewählt, weil ich davor Schiss hatte sozusagen zu diesem Zeitpunkt.
Warum?
Ja, Psychologie hatte erstens an der pädagogischen Hochschule einen schlechten Ruf, weil die Professoren sehr speziell waren, sage ich jetzt mal. Und ich brauchte was Handfestes. Also als Mathematiker und Sportler, das waren meine beiden Fächer, brauchte man das Handfest. Und Psychologie, da könnten wir einen extra Podcast zu machen, ist an einigen Stellen, etwas, was man so schlecht messen und überprüfen kann. Und wir kommen ja bei Resilienz in die Psychologie hinein. Oder wenn wir merken, wie schwer das ist, starke, klare Definitionen zu formulieren. Insofern war ich dann eher, wir hatten Wahlgrundwissenschaft, man hätte auch Philosophie, Soziologie und Politologie gewählt, was mich letztendlich dann wieder bestärkt hat, um das Schulsystem besser zu verstehen und letztendlich später dann in dem System auch innovativ tätig zu sein, weil ich wusste, wo sind die starren Teile, wo sind die Lücken. Und ich habe mich dann widerstandsfähig gemacht gegen den Ruf der Professoren. Ich habe witzigerweise nachher Prüfungen bei den Professoren gemacht, die den schlechtesten Ruf hatten, weil ich dann mit zunehmend gestärkter Persönlichkeit, und da sind wir ja stark an der Resilienz, mich getraut habe, den Professoren Rückmeldung zu geben. Und ich sag extra, mich getraut habe, weil am Anfang war ich natürlich ängstlich des Rufes wegen. Und wenn ich dann merkte, aber ich habe mich da getraut, habe die Schwelle überschritten, dann kriegte ich die Rückmeldung, das hat mir aber noch niemand gesagt, vielen Dank. Und das, muss ich sagen, hat mich total bestärkt. Und da bin ich schon wieder auch gleich an der Stelle, die wir vielleicht nachher auch des Öfteren nochmal anticken werden, wenn man sich dann auf Augenhöhe begeben hat. Also wenn ich mitgekriegt habe, das ist nicht oben der Professor, den mich nur, ich sag's mal drastisch, in den Hintern kriechen muss, sondern dem ich auch mal kritische Worte sagen kann, dann war plötzlich eine Ebene da, die mich resilienter gemacht hat und ich glaube auch meinen Gegenüber. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant vielleicht so, als vor allem, wenn man das aus der Perspektive eines Studierenden macht. Aber das war eine bestärkende Phase. Von daher kann ich sagen, das Studium an der pädagogischen Hochschule hier in Berlin war schon sehr bestärkend und hat mich tatsächlich resilient gemacht.
Kann man daraus schon sowas ableiten wie ein Hinweis oder wie ein Ratschlag vielleicht an Kolleginnen und Kollegen zu sagen, Mensch, wenn's irgendwo hakt, wenn jemand euch komisch vorkommt, schnappt euch den besonders? Der Schulleiter oder die stellvertretende Schulleiterin, die vielleicht so ein bisschen, wo ihr das Gefühl habt, oh, mit der werde ich nicht warm, da besonders rangehen und gucken, was draus wird?
Dazu gehört der Begriff Mut. Also sich zu überwinden, sich zu trauen. Das habe ich gerade nachher in der Lehramtsausbildung sehr stark gemacht, dass ich mit den Auszubildenden immer gesprochen habe, wenn die sich irgendwie beschwert haben über beratende Lehrkräfte, über Schulleitungen oder so, dann sage ich, traut euch doch mal, geht nicht fordernd hin, sondern führt das Gespräch in einer vernünftigen Weise, sehr freundlich, vielleicht auch am Anfang lobend über bestimmte Teile der Schule oder so. Und dann geht doch mal ran an die Kritik, die ihr habt. Sehr vorsichtig, nicht fordernd, sondern vorsichtig. Vielleicht werdet ihr das gleiche erleben, wie ich es erlebt habe, wie ich es gerade beschrieben habe. Und tatsächlich haben die, die sich dann getraut haben und mir die Rückmeldung gegeben haben, das haben wir nicht alle gemacht, weder sich getraut noch die Rückmeldung mir gegeben, aber die, von denen habe ich oft eine positive Rückmeldung gekriegt. Und wenn ich eine negative Rückmeldung gekriegt habe, dann habe ich als Ausbilder tatsächlich die Hierarchie genutzt, habe vorsichtig nachgesteuert, also vorsichtig deswegen, weil wir alle wissen, wenn jetzt da der Ausbilder kommt und sich beim Schulleiter beschwert darüber oder weitergibt, dass der Lehrer sich beschwert hat, so ist es ja auch in der Lehrerschaft, dass viele Eltern sich nicht trauen, sich die Lehrer zu kritisieren, weil sie denken, ihr Kind kriegt das dann ab nachher. Also habe ich das sehr vorsichtig gemacht und habe dann oftmals Erfolg gehabt an der Stelle. Da musste dann leider, obwohl ich eigentlich für hierarchiearme Kommunikation bin, auch hier sind wir schon wieder beim Begriff Resilienz, also einer Eigenschaft von Resilienz, habe ich dann manchmal die Hierarchie genutzt und habe als Seminardirektor hier mal einen kritischen Punkt angesprochen und merke dann, dass es ankommt. Also ich merke, den Mut haben, in die kritische Reflexion zu gehen, die eigene kritische Reflexion und die kritische Reflexion dem Gegenüber, ist unheimlich förderlich. Aber dazu braucht man, Entschuldigung, dazu braucht man eine starke Persönlichkeit und damit also sozusagen muss man resilient sein.
Das heißt ja, dass sozusagen das Antippen oder vielleicht auch Überschreiten von Grenzen vorsichtig, behutsam Teil dessen wäre, was du als gute Praxis beschreiben würdest, wenn ich das richtig verstehe. Haben wir sozusagen genug Grenztoleranz, möchte ich das mal nennen, im Bildungssystem, um das auch systemisch fast nutzen zu können?
Also die Antwort fällt mir sofort schwer, weil sofort zwei Ebenen aufgegangen sind, weil man die Grenzen ja sozusagen aus zwei Perspektiven sehen muss. Also einerseits vom Begriff Mut kommend, die eigenen Grenzen, die ich mir setze oder die ich sehe, die Grenzen, was darf ich, die zu überschreiten, den Mut zu haben, zu sagen, ist es vielleicht doch auf der Sachebene, vielleicht auch auf der emotionalen Ebene sinnvoller, diese eigene Grenze mal zu überschreiten, auszutesten. Aber wir haben natürlich im System, und das war das, was du jetzt nochmal in das Zentrum gesetzt hast, das System hat unheimlich viele Grenzen. Und vielleicht kann ich das an dem Beispiel sehr schön machen, dass ich immer gesagt habe, Schulrecht wurde immer sehr ungern gemacht. Und ich habe gesagt, Leute, wir müssen ran, auch ans Schulrecht. Erstens, damit ihr die rechtlichen Grenzen kennt, aber nicht, damit ihr euch dadurch einengen lasst, sondern dass ihr die Spielräume erkennt. Denn oftmals ist es so, dass wir gerade die rechtlichen Grenzen so eng interpretieren. Also machst du mal an dem Beispiel, dass mich die Lehramtswärter gefragt haben, darf ich eigentlich einen Drittklässler alleine aufs Klo? Ist das nicht die Verletzung der Aufsichtspflicht, wenn ich den alleine aufs Klo schicke? Und dann dachte ich, woher kommt das? Und dann haben wir da reingeguckt ins Gesetz und dann stand da tatsächlich so ein einengender Text. Und dann sagten wir, jetzt packen wir aber mal den GMV dazu. Was ist das denn? Den gesunden Menschenverstand. Also schicken die Eltern im Restaurant das Kind, wenn es 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre alt ist, tatsächlich gehen sie immer mit. Das wird vom Kind abhängen. Also kurz und knackig mit dem gesunden Menschenverstand und mit dem Punkt, müssen wir die Spielräume so eng setzen, wie wir sie manchmal denken. Insofern, ja, Grenzen überschreiten. Und wenn ich jetzt an meine innovative Tätigkeit, vor allem in den 25 Jahren in der Hauptschule, davon 14 Jahre in einer Schule, wo ich mit dem Kollegium sozusagen Innovation betrieben habe, da war ständig die Grenzen überschritten. Teilweise eben auch mit Gutheißen der Schulaufsicht oder der höheren Instanzen, weil wir merkten, dass wir in der Berliner Hauptschule, 8% der Grundschüler hatten wir da nur noch, mit der alten, hergebrachten Pädagogik und mit den Grenzen, die uns das System setzt, der Schülerschaft nicht mehr Herr werden oder der nicht mehr gerecht werden, ist vielleicht die bessere Ausdrucksweise. Und da sind wir dann ständig über die Grenzen gegangen. Immer nie allein denkend und aus der alleinigen Herrschaft eines Schulleiters, wir machen das jetzt so, sondern immer diskutierend unter dem Aspekt, und das ist mir auch ganz wichtig hier in diesem Podcast, diesen Satz nochmal zu sagen, unter dem Aspekt, was tut dem Jugendlichen, was tut dem Kind gut für den Lehr-Lernprozess, was bringt das Kind weiter? Das war mir immer ganz wichtig. Deswegen Grenzen überschreiten, ja, nicht wahllos, nicht unnötig, sondern da, wo es dem Kind und dem Unterrichtsprozess gut tut.
Das heißt, Kinder und Jugendliche lernen besser, wenn sie resiliente Lehrkörper haben?
Ja, auf jeden Fall. Denn die einfachste Form des Lernens, und das beachten wir zu selten und wird in der Wissenschaft und gerade auch so einem wissenschaftlichen Lehramtsstudium oft zu selten benannt, die einfachste Form des Lernprozesses, Lehr-Lernprozesses ist Vormachen, Nachmachen. Also was ich vorlebe, das ist das und authentisch bin als Person dabei, das übernehmen die Kinder und Jugendlichen dann auch. Und das merkt man auch, wenn man merkt, man hat einen Kontakt, also man hat eine Beziehung aufgebaut. Und die Beziehung baut man in der Regel nur auf, wenn es da positive Emotionen dann gibt. Dann schwappt da was über und das kann man negativ nutzen. Also wenn ich Kinder, Jugendliche oder Menschen manipulieren will, dann kann ich es negativ nutzen. Aber da haben wir ja ganz klar die Vorgaben, dass wir das nicht machen. Aber ich denke, dass ich tatsächlich durch meine Art des Lebens, der Lebensweise, der Kommunikation, also zum Beispiel nicht den Schüler ständig von oben herab anzusprechen, sondern möglichst auf, wenn ich gleiche Augenhöhe, ähnliche Augenhöhe, das hier ein Beispiel vielleicht, gerade diese Ansprache auf Augenhöhe. Ich bin kritisiert worden mal, dass ich Berliner, vielleicht hört man das jetzt hier auch zwischendurch manchmal so ein bisschen.
So ein bisschen.
Und gerade in meiner Staatsexamensprüfung hat mich das besonders geärgert, weil wir hier in West-Berlin ja ganz viele Männer vor allem hatten, die vor der Bundeswehr geflüchtet sind. Und gerade in der Schule, in der ich ausgebildet war, waren es viele Baden-Württemberger. Die da, wo auch tatsächlich so falsche grammatische Konstruktionen verwenden. Aber womit habe ich mich rechtfertigt? Habe das später auch weiterhin genutzt, wenn ich an der Tafel stand und eine mathematische Formel erklärt habe oder die Jugendlichen mitgenommen habe auf einen mathematisch-geometrischen Prozess, so schaut doch mal die rechten Winkel, wo haben wir sie hier im Raum, also, war ich beim Hochdeutschen. Habe ich aber gemerkt, da hat ein Schüler oder eine Schülerin ein emotionales Problem. Dann habe ich mich tatsächlich, erstens bin 1,90 groß, zumindest damals gewesen, runtergebeugt, also tatsächlich auch physisch Augenhöhe gesucht und sprachlich die Augenhöhe gesucht, dass ich die Sprachebene der Schülerinnen und Schüler bedient habe. Und ich habe das dann, in der Prüfung ist es gerade noch nicht angenommen worden, später habe ich das ganz bewusst auch in der Ausbildung so genannt, dass wir die Sprache eben auch anpassen und dann die Augenhöhe nutzen. Und ich meine, dass die Schülerinnen und Schüler dann auch kapiert haben, wenn der mit mir so spricht, wie ich den Wald hineinrufe, so schallt es auch heraus, dann kann ich auch mit ihm sprechen, so sprechen. Und dann muss ich mich nicht auf eine abgehobene Sprache begeben, die ich selber noch gar nicht so beherrsche. Also du merkst, da ist ganz viel
dahinter. Kommen auch direkt mehrere Aspekte für mich zusammen. Das eine ist sozusagen diese Beziehungsebene, die du ja jetzt mehrfach schon angesprochen hast, im Kollegium untereinander, aber eben auch gerade zwischen Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern und den Jugendlichen. Zum anderen aber auch zum Beispiel so die Frage für mich, bedingt denn Resilienz, muss man sich die sozusagen erwerben, muss man die sich ja drauf schaffen, um dann authentisch sein zu können? Oder ist es andersrum? Ist die Authentizität, die sich zum Beispiel durch Sprache äußert, ist die eine gute Basis, um darauf aufbauend resilient zu werden?
Ich glaube, beide Möglichkeiten bestehen. Wenn ich davon ausgehe, wie wird man eigentlich resilient? Wie bildet sich eine Persönlichkeit? Wie bildet sich eine starke Persönlichkeit, die kritikfähig ist, die Verantwortung übernehmen kann, die auch kritische Situationen mit einer guten Kommunikation überstehen kann? Dann glaube ich, dass man den Hauptteil der Resilienz in vorschulischen Kindertagen sozusagen bekommt. Also durch die Reaktion der Eltern. Also meine zwei Kinder, glaube ich, wenn sie hier säßen, würden bestätigen können, hoffe ich jedenfalls, dass ihre Mutter und ihr Vater, also wir beide, sozusagen das, was ich jetzt hier schon für die Schule eingetextet habe, auch zu Hause natürlich gesagt haben. Also bis hin, also dass wir ihnen Entscheidungsfreiheiten gegeben haben, immer unter dem Aspekt, was können die eigentlich schon, wofür haben die eigentlich bei den Entscheidungen tatsächlich auch schon Kriterien, dass sie entscheiden können. Dass wir auch Mitverantwortung übergeben, man macht das mal so praktisch, wir waren dann irgendwann alle vier berufstätig sozusagen, also die beiden Kinder in der Schule, und meine Frau und ich eben, meine Frau hat noch eine Weile studiert und ich berufstätig. Das heißt also, wenn da die Wäsche aufgehängt werden musste, ja, dann haben die Kinder mitgeholfen, die Wäsche aufzuhängen. Beim Abnehmen war völlig klar, beim Aufhängen waren sie manchmal ein bisschen klein, jeder nimmt seine Wäsche ab. Oder die Spülmaschine ist fertig, dann waren auch die Kinder schon und schon im Vorschulalter schon dabei. Also diese minimale oder banal klingende Verantwortungsübergabe macht die Kinder schon im Elternhaus fit. So habe ich später Eltern oft beraten, die dann gesagt haben, oh, mein Kind wird in der Schule nicht fertig gemacht und so. Dann sage ich immer, ey, bedenkt eure Möglichkeiten, die ihr habt. Bedenkt die Möglichkeiten eures Umfelds, Oma, Opa, benachbarte Kinder und so. Da findet Persönlichkeitsbildung und damit Resilienzförderung statt. Habe ich das nicht bekommen, dann denke ich, dann muss ich es mir erwerben. Da kann ich tatsächlich im Extremfall mir tatsächlich professionelle Hilfe, also einen Psychiater, Psychologen dazu holen, der mich berät. Das machen wir aber teilweise auch in der Lehramtsausbildung so, dass ich zum Beispiel mit den Lehramtsanwärtern ins Gripstheater, das ist ein Jugendtheater hier in Berlin, gehe. Und wir mit Theaterpädagogen über die Darstellung von Persönlichkeit. Also ich mache das hier gerade so, das sieht man im Podcast nicht.
Die Arme und du drückst die Brust raus und das Kreuz wird breiter, die Schultern gehen hoch.
Genau. Ja, und damit ist die Persönlichkeit und die Wahrnehmung meiner Person durch die anderen Schüler, die wird hier nochmal geschult. Und mir war es oftmals gleich in den ersten Stunden, die armen Lehramtsanwärter mussten mit mir 3 bis 4 Tage, später waren es dann 4 Tage, 8 Stunden pro Tag gleich so einen Einführungskurs machen. Und da kriegte man natürlich ein Gefühl dafür, also nicht man, sondern ich in dem Fall ein Gefühl dafür, was das für Persönlichkeiten sind. Also ich baute, wenn man so will, Vorurteile auf. Ich habe immer gesagt, ich habe ganz viele Vorurteile, freue mich immer, wenn ich die dann korrigieren kann aufgrund der Erfahrung. Und da kriegte man natürlich mit, wo sind die, die eben mehr kleinlaut waren, die sich eher gebückt haben, die bei der persönlichen Ansprache nicht den Augenkontakt gewählt haben. Und hier sind gleich die Anreize, so der Motto, ah ja, ich bin da auch so ein bisschen, ja, Augenkontakt wählen, ganz bei der Partnerin, beim Partner anfangen einfach, so wie wir jetzt hier beide sitzen. Also ich gucke dir gerade in dein Gesicht mit der hübschen Brille dann auf und gucke dich dabei an. Also das sind die kleinen praktischen Dinge, an denen man dann anfangen und dann muss ich dann eben an mir arbeiten. Das ist die schwerere Variante und dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass ich ständig meine Person reflektiere und dass ich die Reflexionsmöglichkeit, die mir die Schülerinnen anbieten, dass ich die auch nutze. Dass ich öfter eben den Mut habe zu fragen, sag mal, gib mir nochmal einen Tipp, was habe ich denn in dieser Stunde nicht so toll gemacht? An welcher Stelle habt ihr mich nicht so gut verstanden? An welcher Stelle wirkte ich verwirrend für euch? Diese Fragen zu stellen und dann also erstens, was das mit den Schülerinnen und Schülern macht, dass ich überhaupt diese Frage stelle.
Kriegen plötzlich Verantwortung für guten Unterricht.
Ja, und das habe ich öfter gemacht, bis hin, dass wir einfach noch Zeugnisköpfe geschrieben haben, die Schüler Zeugnisköpfe habe schreiben lassen für sich selbst, für einen fremden Schüler und für mich als Lehrkraft. Und ich habe nie einen Zeugniskopf zurückgekriegt, der irgendwie bösartig oder völlig überzogen negativ war. Also die jungen Menschen, ob das Kinder in der Grundschule oder Jugendliche in der weiterführenden Schule sind, haben so viel Kompetenzen, oftmals aus dem Elternhaus, aus ihrem Leben, übrigens auch ein ganz kleiner Seitenschlenker, wir immer auch an das Leben außerhalb von Schule denken und das mit reinnehmen in die Schule, weil da ist auch so viel Resilienzfähigkeit zum Beispiel geschaffen worden, wenn ich die außen vor lasse. Und nur das System Schule gucke, das System Schule ist eben nicht unbedingt resilienzfördernd mit den Benotungen und ähnlichen Dingen, dann gebe ich Potenzial auf, wenn ich das von außen nicht mit reinnehme.
Jetzt ist ja eine der Aufgaben von Schule tatsächlich, Potenzial von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln, denen die Möglichkeit zu geben, Räume zu finden, in denen sie weiterkommen, sie dabei zu begleiten. Und du sagst andererseits, die eigentliche Resilienzbasis wird im Elternhaus schon gelegt. Jetzt könnte man ja dazu kommen und sagen, okay, dann ist Schule eh zu spät. Also dann ist das meiste schon gelaufen, wir können auch ein bisschen nachsteuern. Aber ich glaube, die Haltung hast du ja gar nicht.
Wobei ein bisschen was Wahres schon dran ist. Deswegen ist es aber auch so wichtig, die Kooperation mit dem Elternhaus zu suchen. Gucken wir in Lehrerzimmer rein, also gerade bei uns in der Hauptschule, wo wir Elternhäuser hatten, die eher in sozial schwächeren Bereichen angesiedelt waren, die schlechte Erfahrungen mit Schule hatten und ja keine Lust hatten, mit dem Lehrer nochmal zu sprechen, weil sie auch ein schlechtes Bild vom Lehrer hatten, war die Kooperation mit Eltern manchmal ganz schön schwierig. Aber umso mehr, und hier wieder ein schönes Beispiel, das mag jetzt komisch klingen, in der DDR, wir sind ja hier in Berlin, kommen also von beiden Seiten. In der DDR, habe ich gehört, war es sogar Pflicht, dass Lehrkräfte Hausbesuche gemacht haben. Bei mir in der Schule, das war die Paul-Löbe-Schule in Reinickendorf, Weddinger Grenze, also auch kein einfaches Pflaster, war ich doppelt gesteckt, also habe ich zusammengearbeitet eng mit einer Sonderpädagogin. Und wir waren beide so arrogant, ich Schulleiter, sie Sonderpädagogin, wir können uns auch mal schwierigere Schüler reinholen und mussten in der 7. Klasse feststellen, wir haben uns überfordert und die Kinder überfordern wir damit. Und haben uns dann entschieden, in der Elternversammlung diese Überforderung preiszugeben und zu sagen, wir würden gerne zu Ihnen nach Hause kommen, um ein abendliches Gespräch von einer halben Stunde mit Ihnen zu führen, wie wir gemeinsam es schaffen, die Kinder auf die Schiene zu bringen, damit sie gesellschaftsfähig werden, damit sie für den Beruf ausgebildet werden, für das Leben ausgebildet werden und so weiter und so weiter. Nur hatten wir damals das Glück, dass wir in den Hauptschulen nur 18 bis 20 Schülerinnen und Schüler hatten. Das heißt, wir waren uns klar, 9 Abende binden wir uns ans Bein, weil wir 2 Elternhäuser mal besucht haben. Was ich aber jetzt beschreiben will, ist eigentlich, was da abgegangen ist. Für mich war das die zweitbeste Fortbildung. Die beste Fortbildung war mir überhaupt mit der Sonderpädagogin doppelt gesteckt zu sein. Und die zweitbeste Fortbildung in den Elternhäusern, mit den Eltern zu kommunizieren, wie man den Kindern, die oftmals mit am Couchtisch gesessen haben, wie man den Kindern am besten helfen kann, die Defizite, die sie haben, abzubauen und die guten Ansatzpunkte zu stärken. Also das Zweite ist mir fast wichtiger gewesen als das Erste. Interessant war, das mag kaum jemand glauben, der das jetzt hört, wir sind wirklich in alle Elternhäuser reingekommen. Es hat über, und das Hauptschule, Großstadt Berlin, auch migrantischer Anteil schon vorhanden. Bei den Eltern mit migrantischem Hintergrund hat man mal das Problem, dass sie uns so viel aufgetischt haben, an Kleinigkeit zu essen. Da
reicht die halbe Stunde nicht.
Richtig, richtig. Will also sagen, die Kooperation mit den Eltern, ja. Das war ja ein Teil deiner Frage. Ja. Und der zweite Teil deiner Frage war ja, welche Wirkung hat hier Schule überhaupt noch? Und da glaube ich, gerade wenn jetzt, also ich habe hier in Berlin ist die weiterführende Schule von Klasse 7 bis Klasse 10. Also wir haben die mitten in der Pubertät stehenden, kriegen wir in den 7. Klassen. Die 8. Klasse ist sozusagen immer die schlimmste, in Anführungsstrichen, gewesen, die schwierigste, weil die dann mitten in der Pubertät stecken. Also das Problem mit den Lehrern suchen, mit den Lehrkräften oder den Streit sozusagen suchen. Und da ist es total wichtig, in dieser Phase jetzt wieder Resilienz zu fördern, weil es gibt natürlich etliche, platt gesagt und kurz gesagt, Schülersprache, es gab auch Opfertypen, bei denen wir dann besonders aufpassen mussten, wo die Resilienz eben nicht vorhanden war. Da haben wir zum Beispiel so etwas Extremes gemacht, dass wir damals in der Paul-Löbe-Schule eng kooperiert haben mit der Polizei. Wir haben die in die Schulstation reingeholt und haben dort Jugendliche, die kamen alle 2 Wochen da in die Schulstation, der Bulle, das haben die Schüler dann übrigens nicht mehr gesagt, als sie mit ihm gesprochen haben, Dietmar Vetter, ich muss den Namen noch nennen, ist schon so lange her, wer weiß, ob er überhaupt noch im Dienst ist, der war da in Uniform dann häufig, und dann sind die Kinder hingekommen, weil sie plötzlich auch, oder die Jugendlichen, weil sie auch Angst hatten, weil sie eine Aufforderung von der Polizei hatten oder vom Gericht, haben sich beraten lassen, aber zurück zur Resilienz, zur Persönlichkeitsgeschichte, da kam der Dietmar Vetter irgendwann auf die Idee, wir könnten mal anbieten hier, gerade für die Mädchen, so eine Art Persönlichkeitsstärkung im Sinne der Selbstverteidigung, nicht der physischen, sondern der psychischen Selbstverteidigung zu machen. Der Kurs ist so gut angekommen, dass die Eltern sofort bei mir auf der Matte waren, ich war dann Schulleiter zu der Zeit, auf der Matte standen und sagten, das möchten wir für unseren Jungen auch haben. Also da merkt man auch so Extreme, mit der Polizei ist der bescheuert, holt die Polizei ins Haus, aber wir haben ganz tolle Präventionsbeauftragte der Polizei da gehabt, die just das übernommen haben. Und wenn man jetzt es schafft, mit den aushäusigen Experten, also Vernetzung mit der Außenwelt ist für mich eine ganz klare Resilienzstärkung für das System und letztendlich dann auch für die Kinder und Jugendlichen, von außen Menschen reinzuholen, die von außen Kompetenzen mitbringen, die ich als Lehrkraft vielleicht schon deswegen nicht habe, weil ich eben just am Ende der Stunde ständig diese dämliche Note gebe oder was weiß ich für Geschichten, dann erzeuge ich eine Art von Persönlichkeitsbildung, die einfach der Hammer war. Und davon haben wir alle dann letztendlich profitiert. Vor allem in dem Fall, wie ich angefangen habe, dieses Beispiel so von die Opfertypen. Und da sind also einfach tolle Sachen bei rausgekommen. Sodass ich schon ganz klar sagen muss, natürlich haben wir die geformt. Und das Schöne ist, dass ich heute, muss jetzt nochmal zugeben, wer noch vorhin noch nicht mitgerechnet hat, 62 Jahre im System, bin 68 Jahre alt, also im Ruhestand, wenn ich ehemalige Schüler treffe, übrigens auch ehemalige Schüler, die ich einfach mal von der Schule schmeißen musste, weil ich als Schulleiter manchmal eben musste, möglichst selten, dann bedanken die sich in der Regel. Also das ist jetzt keine Geschichte, die ich hier erfinde, um Weihrauch hier, um das Mikrofon zu streuen, sondern meine Partnerin hat das jetzt ein paar Mal miterlebt, der sind dann beinahe die Tränen gekommen, als die gekommen sind, weil die gemerkt haben, also wenn ich mal, einem Schüler weiß ich ganz genau, aber den habe ich mir dann hingeholt, nachdem ich vorher klar gemacht habe, mit ihm gesprochen habe, also wenn er normal macht, dann müssen wir handeln, muss ich dich von der Schule schmeißen. Dann hat er nochmal gemacht und dann saß er mir gegenüber, was würdest du jetzt an meiner Stelle machen? Ja, sie müssen mich von der Schule schmeißen. Dann habe ich ihm dargeboten, ich schmeiße dich nicht nur raus, sondern ich helfe dir, den weiteren Weg zu formen, die Persönlichkeit, wieder Resilienz auch für die Zukunft, also eine Übergabekultur zu schaffen. Also du merkst, da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, tatsächlich spontan mit dem gesunden Menschenverstand, mit dem Menschenverstand, der überlegt, was würde ich eigentlich im Leben tun, und nicht im Schulsystem tun. Das ist mir total wichtig. Wir Lehrer sind oftmals viel, deswegen benutze ich übrigens die Begriffe Kinder und Jugendliche und nicht Schülerinnen und Schüler, weil Schülerinnen und Schüler beengt uns immer aufs System. Wenn wir eben von Elternkooperationen gesprochen haben, ist da automatisch aus dem System raus zum Beispiel.
Wenn du jetzt mit jungen Kolleginnen und Kollegen sprichst, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder die andere sagt, ha, klingt ja alles total gut, aber wir haben eh schon so wahnsinnig viel zu tun. Das System ist an der Grenze. Uns fehlen 5% der Leute. Wann soll ich das denn noch alles schaffen? Und auch noch Abendtermine. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere die Augen verdreht. Vielleicht auch in dem Wissen, dass sie sagt, Mensch, unser Kollegium ist auch nicht insgesamt so in so einer Situation, dass jetzt alle in Aufbruchstimmung sind, sondern da sind, ich nenne es jetzt mal so, relativ viele Bremser dabei. Wie kann man so jemanden Mut machen? Wie kann man denjenigen resilient machen?
Also du weißt gar nicht, was du mit deiner Frage gerade in meinem Kopf erzeugt hast, wie oft ich das gehört habe. Auch heute noch höre. Auch manchmal machen wir so ein bisschen Werbung für unseren Podcast Schule kann mehr. Wenn wir da gesprochen haben, haben wir oftmals Rückmeldungen per Mail dann gekriegt. Ja, sag mal, meinst du das eigentlich ernst? Und dann habe ich eben nochmal beschrieben. Also erstens sage ich alles nur das, was ich wirklich gemacht habe, was ich selbst durchgeführt habe, womit ich Erfahrungen gemacht habe. Insofern kenne ich die Bremsklötze, die du jetzt gerade genannt hast. Natürlich, weil auch das Kollegium, in dem ich groß geworden bin, ich habe das ja vorhin so ein bisschen beschrieben, die Rahmenbedingungen waren eine schwierige Kiste und heute in Zeiten des Lehrermangels und so. Aber ich war immer jemand, der damals schon gesagt hat, Leute, also ich bin aus dem Kollegium raus zum Beispiel Schulleiter geworden und die Kollegen wollten das sozusagen. Und dann habe ich gesagt,
du hoffentlich auch, oder? Nicht gegen deinen Willen.
Am Anfang wirklich nicht ehrlich, weil ich da in Hierarchie mitgedacht habe, ich wollte nie hierarchisch höher stehen und wusste noch nicht so genau, dass man auch als Teil des Kollegiums Schulleitung betreiben kann. Das war wieder ein extra Thema, wäre jetzt Führung, Leitung und aber zurück, jetzt muss ich den Faden wiederfinden. Als ich mit dem Kollegium gesprochen habe und die gesagt haben, Mensch, machst du einen Schulleiter? Eins muss aber klar sein, wir meckern so viel im Lehrerzimmer, damit ist jetzt Schluss, wir können weiter meckern, aber wir gehen sofort ran an die Meckerbereiche. Denn, und später wurde dann aus, es muss mehr Geld ins System, es muss mehr Personal ins System. Ja, aber die Handhabe haben wir nicht. Und momentan gibt es auch tatsächlich gar kein Personal. Deswegen bin ich gezwungen, das ist übrigens in der Privatwirtschaft ganz genauso, bin ich gezwungen, eine Krisensituation dazu zu nutzen, zu sagen, ich muss einfach effizienter arbeiten. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, die Beispiele wieder anzupacken, die ich eben gerade genannt habe. Wenn ich mit den Eltern eine gute Kooperation habe, und wie viele Eltern kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer, die eigentlich mit Schule nichts zu tun haben wollen, die im Gegenteil, ich habe auch immer eine 5 in Kunst gehabt, da musst du gar nicht mitmachen. Ja, genau, ist doch ja. So, wenn ich jetzt aber als, meinetwegen jetzt auch Kunstlehrerin oder Kunstlehrer, Kontakt mit den Eltern aufnehme und denen nochmal klar mache, welche Kompetenzen ich in Kunst fördere, die nachher im Leben an Kreativität, aber auch an anderen Dingen der Wahrnehmung wirklich eine wichtige Rolle spielen. Wenn ich das schaffe, dann habe ich einen viel effizienteren Unterricht. Das wirkt sich habe ich ja vorhin beschrieben. Warum sind wir in die Elternhäuser gegangen? Weil wir nicht mehr weitergekommen sind. Danach ist das geflutscht. Das hat weiterhin noch Probleme gegeben. Ich will jetzt hier gar nicht schön verbreiben. Aber die sind absolut gemindert worden. Also alles, was wir in dieser Art und Weise vermeintlich, also alles, was wir in dieser Art und Weise vermeintlich zusätzlich gemacht haben, hat sich direkt im Unterricht ausgewirkt. Und jetzt kommt es nochmal hinzu, da steckt nämlich ein ganz großer Bremsklotz aus meiner Sicht dahinter, übrigens vor allem in den traditionellen Gymnasien. Da wird immer darüber nachgedacht, Wissensvermittlung. Ich muss doch den Lehrplan schaffen, der übrigens Rahmenlehrplan heißt. Das heißt, da gibt uns einen Rahmen vor, ich muss nicht alles schaffen. Trotzdem denken viele Lehrkräfte abhaken, egal was in den Köpfen drin bleibt. Und vergessen, worüber sprechen wir die ganze Zeit über Resilienz. Das sind die sozial-emotionalen Kompetenzen. Wenn ich nur Wissen vermittle, dann missachte ich einerseits das, was Neurowissenschaftler schon lange wissen, dass auch Wissensvermittlung mit Emotionen zu tun hat und mit Beziehungen zu tun hat. Das missachte ich. Und ich missachte, dass das weitere System eben ganz viel damit zu tun hat. Also ich muss dieses stärken. Vernachlässige ich das, bin ich weitaus ineffizienter im Lehr-Lern-Prozess. Also ich muss eigentlich merken, dass wenn ich was angeblich zusätzlich tue, erstens das Gesetz das von mir verlangt, im Schulgesetz, wir haben leider kein Aufgabenprofil für Lehrkräfte, aber es steht ganz klar im Schulgesetz, was wir alles machen müssen. Und wenn ich den Katalog abarbeite, dann denke ich immer, ach du lieber Gott, das muss ich alles machen, Elternkontakt will ich gar nicht, steht aber drin und ist eigentlich meine Pflicht. Das heißt, hier könnten wir auch über Arbeitszeitdefinitionen mal sprechen, ich würde gerne das von den Pflichtstunden wegnehmen und mal sagen, bauen wir doch mal für jeden so ein Profil auf, wie viele Minuten pro Woche er mit Eltern spricht. Das muss ja nicht viel sein, weil ich das in der Summe dann irgendwo mal komprimiert machen kann, dann würde uns bewusster sein, dass wir alles das, was wir angeblich zusätzlich tun zu der Wissensvermittlung, angeblich zusätzlich tun, eigentlich unser Job ist. Wir haben übrigens, das vergessen viele Lehrkräfte auch, das klingt jetzt ein bisschen nach Schelte, aber ich will es doch nochmal plastisch machen. Es wird über 24, 25, 26, 27 Pflichtstunden, je nach Bundesland und je nach Schulstufe, an Pflichtstunden gesprochen. Darüber wird vergessen, wir haben 40 Stunden Arbeitszeit eigentlich zu füllen. Gute Lehrkräfte sind in der Regel sogar weit über 40 Stunden. Ich will jetzt also nicht so tun, als wenn die zu wenig arbeiten, das keinesfalls. Aber ich könnte, wenn ich nochmal klare Strukturen setze, also auch für Elternarbeit, für die individuelle Kommunikation mit vor allem schwierigen Schülern, schwierig in Anführungszeichen, wenn ich mit denen mal unter vier Augen spreche, habe ich immer wieder gemerkt, und dann zum Beispiel diese Hierarchie rauslasse und nicht sage, du musst aber beim nächsten Mal, sondern sage, können wir mal, sag mal, wollen wir mal gemeinsam, du bist doch so toll in dem und dem Bereich der Mathematik, du kannst so toll Kopf rechnen, aber hier, da machst du ständig Blödsinn, können wir nicht mal gucken, wie wir das, was du da im Grundrechenartenbereich hast, machen wir mal an. Also wenn man so ein Gespräch beginnt unter vier und kann sich glaube ich jeder vorstellen, ja, aber dafür habe ich keine Zeit, dann muss ich mir sie nehmen. Gute Schulen strukturieren übrigens inzwischen ihre Personaleinsatzpläne so, dass dafür tatsächlich auch strukturell Zeit geschaffen wird. Also du siehst doch, wir sind hier einerseits ganz oft über so einer auf so einer persönlichen Ebene, aber wenn Schulleitungen hier zuhören, und das war Teil meiner Schulleitung 14 Jahre in der Paul-Löbe-Schule und dann her noch mal ein bisschen woanders dran, dass ich mit dem Kollegen immer zusammengesessen habe und überlegt habe, wo haben wir die Defizite, wie können wir sie abbauen? Und dann haben wir das zusammen entwickelt. Also auch hier merkst du, Kooperativität, Kommunikativität sind wichtige Bereiche auf allen Ebenen, angefangen im Unterricht, aber natürlich auch in dem restlichen. Vorleben, nachmachen. Nur wenn ich ein gutes Schulklima habe, wo das eben eine Rolle spielt, Kooperation und Kommunikation, übrigens auch Kooperation. Nein, ich mache das lieber alleine, bin ich viel schneller. Nein, viel effizienter ist mit anderen zusammenzuarbeiten. Du merkst, ich hopse von einem Punkt auf den anderen.
Aber die hängen ja zusammen, die Sachen. Das ist ja genau der Punkt. Man könnte es ja auch negativ rumdrehen und sagen, also wir brauchen eigentlich noch einen höheren Leidensdruck, bevor diese Reformbereitschaft da ist oder die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Denn so wie du gerade beschrieben hast, viele denken ja wahrscheinlich, ach, wenn ich es alleine mache, geht schneller. Ach, wenn ich die Elternarbeit weglasse, habe ich ein bisschen weniger zu tun. Du beschreibst ja einen anderen Mechanismus. Ist der Leidensdruck zu gering?
Also man könnte dies schnell bejahen, weil ich es ja tatsächlich erlebt habe. In den 90er Jahren war in Berlin die Hauptschule zur Restschule verkommen, in Anführungsstrichen. Und viele der Hauptschulleitungskollegien haben sich gesagt, also entweder wir bewerben uns hier weg oder wir überlegen, was wir neu machen. Da haben wir es genau. Überlegen uns, was wir neu machen.
Ja, auch der Deutsche Schulpreis geht ja in der Regel an Schulen, die richtig am Boden liegen vorher.
Also ich habe inzwischen in der Lehramtsausbildung, wo ich ja hier, glaube ich, ich habe noch nie nachgezählt, irgendwas in der Größenordnung von 400 Schulen kennengelernt habe, habe ich sofort gemerkt, bin ich in einem sozial schwierigen Umfeld gewesen. Man würde den Begriff Brennpunktschule vielleicht auch verwenden wollen. Ist in der Regel vom Kollegium aus reagiert worden. Und es ist ein Schulklima geschaffen worden, das ich zum Beispiel persönlich mal total gespürt habe, wenn ich reingekommen bin. Ich grüße dann Menschen, also gerade Lehrkräfte, die da stehen, und sagen, guten Tag, manchmal stelle ich mich auch vor. Da habe ich dann gespürt, die haben dann so, ach, oder Kinder kamen sogar auf mich zu. Brauchen Sie Hilfe? Wissen Sie, wo das Sekretär ist? Soll ich Sie hinführen? Oder, es gab auch Schulen, wenn ich gegrüßt habe, hat die Lehrkraft auf die Erde geguckt. Da war Unsicherheit pur sozusagen da. Also ja, wenn die am Boden liegt, aber heutzutage glaube ich, wenn ich das präferieren wollte, hat ein Kollege mal zu mir gesagt, Helmut, lass doch die Schule gegen die Wand fahren, damit die da oben mal merken, dass es nicht so weitergehen kann. Ich sage, und was machst du mit der Schülerschaft? Und umgekehrt glaube ich auch, also deswegen würde ich deine Frage ungern mit Ja beantworten. Also wir haben es einerseits gemacht, weil wir am Boden lagen als Berliner Hauptschule in den 90er Jahren. Aber das jetzt sozusagen als Forderung hinzustellen, boah, fände ich gefährlich.
Wollte ich jetzt auch nicht unterstützen.
Ja. Aber wir wissen ja, so unsere Zuhörer und Hörer könnten das missverstehen und genau, die gehen in die Schule. Auch in dem Podcast hat der Hochschulte gesagt, lass uns mal gegen die Wand fahren.
Nein, keinesfalls. Sind wir nicht dafür, auf keinen Fall. Nein, wir suchen ja nach konstruktiven Wegen. Wir müssen auch noch ein Thema ansprechen, mit dem du, glaube ich, dein Leben lang assoziiert werden wirst, die Rüttli-Schule. Der Mann, der mit dem Motorrad kam und alles gut machte oder erst recht die Probleme brachte. Wie auch immer man das interpretieren möchte. Du hast mal in einem Spiegel-Interview 2006, also 18 Jahre her, schon gesagt, das war die Zeit, in der du mit am meisten gelernt hast.
Also ich habe jetzt gerade die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil auf der einen Seite, hier sitzt ja mit dir ein Journalist mir gegenüber, ihr Journalisten, und ich bin heute mit einer Journalistin zusammen und denke, ihr seid mir die Richtigen. Alles, was so nach Sensation klingt, wird hochgezogen und damit werden die Menschen entweder fertig gemacht oder heroisiert. In meinem Fall war das so eine Art von Heroisierung. Aber tatsächlich, es war natürlich eine Krisensituation. Die Krisensituation ist durch unterschiedliche Dinge geschaffen worden, dass lange Zeit eine schwierige Schulleitung da war, dass das Umfeld der Rüttli-Schule eine schwierige war, dass Fehler gemacht wurden in der Schulverwaltung auch und. Aber auch innerhalb der Schule. Buschkowski, der damals Bürgermeister in Neukölln war, vielleicht kennt der eine oder andere Hörer oder die Hörerin den Mann noch, der hat immer davon gesprochen, Migration, also ich muss hier alles Mögliche schaffen. Und dem habe ich gesagt, weißt du was, du hast hier ein Migrationsproblem. Das weiß ich doch. Aber was war das Problem? Wir hatten damals 2006 immer noch so einen Wanderungsprozess zwischen dem Ostteil der Stadt und dem Westteil der Stadt. Und wir wissen nun mal, das ist glaube ich kein Geheimnis und ich will gar nicht schlecht reden, denn ich bin nur zufällig 2 Kilometer westlich der Mauer groß geworden, also ich will nicht sagen, ich bin was Besseres, aber das Schulsystem und gerade in Neukölln ist eben ein Westberliner, die dort aufgewachsene Community ist Westberlin und wir hatten einen Großteil des Kollegiums, die aus Marzahn-Hellersdorf kamen, weil dort die Schulen kleiner waren, also aus dem Ostteil der Stadt, anders sozialisiert und mit dem Migrationsproblem anders konfrontiert, als wir das im Westen waren. Schon damit hatten sie eine Schwierigkeit, also das war zum Beispiel eine große Schwierigkeit. daraus resultierten unterschiedliche Dinge. Und ich will das mal wieder mit einem Beispiel klar machen, was eigentlich andockt an das, was ich schon vorher gesagt habe. Ich bin da als neuer Schulleiter, ich glaube, es war der 31. März 2006 hingekommen. Unten im Sekretariat, da war der Senator und der Oberschulrat und die Schulleiterin. Und dann sind wir sofort nach oben. Ich sage, ich will jetzt ins Lehrerzimmer, will mich da vorstellen, will danach dann mit den Schülerinnen und Schülersprechern eine kleine Sitzung machen. Gehe also über den Flur und da steht eine Gruppe von migrantischen Mädchen durch ihr Kopftuch sofort für mich so als migrantisch zu erkennen. Und ich grüße die freundlich, so wie zu üblich. Es waren so sozusagen 6, 7 Mädchen, die da beieinander standen. Und irgendwie kam also sie haben nicht zurückgegrüßt, wie ich es erwartet habe, sondern haben sich irgendwie komisch benommen. Also ich bin auf die zugegangen und sage, ich bin übrigens Helmut Hochschild hier, ab heute der neue Schulleiter. Und ihr habt jetzt eben so komisch zurückgegrüßt. Die Köpfe gingen alle runter. Das sind wir nicht gewöhnt, dass wir von Lehrern gegrüßt werden. Das will ich übrigens nicht pauschal für das ganze Kollegium. Es gab dort auch richtig tolle Kolleginnen. Wenn das ganze Kollegium so gewesen wäre, dann hätte es die Probleme nicht gegeben. Aber das... Also will sagen, dass diese Banalität, dass sich die Schüler einnehmen. Und du kannst dir nicht vorstellen, was in der Sitzung danach, also erstmal im Lehrerzimmer, da bin ich gefragt worden, wie geht's Ihnen denn eigentlich? Fand ich toll, da war jemand sofort empathisch, auch dabei, wie mir das eigentlich geht, dass ich da in der Nacht fast nicht geschlafen habe und eine Körpertemperatur, die ich messen muss. Aber viel, viel wichtiger ist eben die Schülersitzung mit den Schülersprecherinnen und Schülersprechern. Ich glaube, das war der Hammer, weil sie schon lange nicht mehr so eine Sitzung hatten, weil es eben doch keine Schulleitung gab. Die provisorische Schulung hat sich ganz viel Mühe gegeben, waren auch tolle Kolleginnen, aber die haben wenig Unterstützung von außen gekriegt, waren also unterschiedliche Prozesse. Also das erste war die Schülerin ansprechen. Jetzt kommt der zweite Teil. Das war im April dann, habe ich gesagt, so, also vor den großen Ferien müssen wir noch eine Samteltern. Da kommt sowieso keiner, brauchst du ja nicht erst machen. Ich sage, und ich würde, wir hatten nicht netterweise, sondern zufälligerweise Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dazu bekommen. Das ging nicht von mir aus, sondern das hatten die schon, also übrigens die kommissarische Schulleitung schon initiiert. Und wir hatten also Sozialarbeiterinnen dabei, die Türkisch, die Arabisch sprachen. Ich sage, ich will jetzt extra für die Migrantischen. Wir hatten leider keine mit Serbo-Kroatisch, weil es da auch noch eine Menge gab. Aber extra mit migrantischen Sprachkompetenzen machen. Der Mehrzweckraum war voll. Die Eltern, als ich die Rede erhalten habe, guckten mehr oder weniger ins Leere auf mich zu, waren irgendwie freundliche Sonnen. Aber sobald, und am stärksten war der palästinensische Sozialarbeiter, der gesagt hat, dass er in welchem Flüchtlingsheim er im Libanon aufgewachsen ist, dass er nach Deutschland gekommen ist, hier studiert hat, jetzt ist er hier Bauingenieur und seine Kinder sind vom deutschen Schulsystem angenommen worden und so. Der ist nachher bestürmt worden, als die Sitzung vorbei war von den Eltern. Und die Eltern haben ihnen die tatsächlich sachlichen Probleme dieser Schule genannt. Also wenn ich auf die Menschen zugehe, und das war eigentlich das Wichtigste, was sozusagen in der Rüdli-Schule entstanden ist, dass wir mit dem Kollege, mit der Schülerschaft zusammen, ich könnte jetzt noch 1000 Beispiele erzählen, wenn ich übertreibe, sind nicht 1000, aber viele Beispiele erzählen, die ich das ist eigentlich nur 7 Monate da gewesen, in den 7 Monaten initiiert habe, auch auf Initiative der Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß noch, eine Kollegin, die heute Schulleiterin der Wilhelm-von-Humboldt-Schule zum Beispiel sagte damals nach einem Projekt, Mensch, wir haben jetzt so ein tolles Projekt hier gemacht, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass von dem Strohfeuer nicht nur Asche übrig bleibt. Also man muss sofort anschließen und dann hat man einen guten Nachfolger da, der eine Menge angeschlossen hat. Ja, und das habe ich eben gelernt, wie ich mit den Kompetenzen, die ich übrigens 25 Jahre in der Paul-Löbe-Schule gelernt hatte, davon 14 Jahre als Schulleiter und in der Paul-Löbe-Schule, also Kommunikation, Kooperation zu stärken, damit Resilienz des Kollegiums erstmal zu stärken und dann letztendlich der Schülerinnen und Schüler zu stärken, wie ich das hier nochmal ausprobieren konnte in 7 Monaten. Das hat mich nochmal bestätigt. Das hat mich dann auch so bestätigt, dass ich gesagt habe, ich will mit den Kompetenzen, die ich habe, in die Lehrkräfteausbildung. Weil ich denke, das kommt in der Lehrkräfteausbildung oftmals zu kurz, weil dort vielmehr die Wissensvermittlung im Mittelpunkt steht, die ich nicht vernachlässigen will. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Aber die Resilienzförderung, die eben mit den sozial-emotionalen Dingen zu tun hat, die ist zu wenig gefördert worden im System und auch teilweise heute noch wird zu wenig gefordert.
Damit sind wir wieder angekommen, da wo wir mal angefangen haben, bei Kommunikation und Augenhöhe. Ne?
Ja, also wir sitzen hier tatsächlich auf Augenhöhe. Ja, genau. Deswegen fand ich jetzt auch deine Fragen und das Gespräch so annehmen. Ja, und das ist genau der Punkt. Wir haben mal mit dem Podcast Schule kann mehr einen Podcast dazu gemacht, weil eine politische Organisation gefordert hat, Schülerinnen und Schüler sollten in der Schule die Lehrer duzen dürfen. Und dann hat eine große Zeitung sofort, nein, das ist der Verfall der Schule. Und genau das ist der Punkt. Er hat schon mehrfach erwähnt, die Wilhelm-von-Humboldt-Schule, die jetzt gerade in dem Deutschen Schulpreisprozess mit drin ist, nominiert ist. Da ist es so, dass sie von der 1. bis zur 13. Klasse, also bis zur gymnasialen Oberstufe, sich gegenseitig duzen. Und das hat genau dazu geführt, dass die Kommunikation, die Kooperation, die Partizipation der Schülerschaft hier so mit dabei ist, dass wenn ich in diese Schule komme, also wenn ich das Klima da erlebe, dann denke ich immer, so muss zukünftig Schule sein. Will übrigens sagen, das ist eine staatliche Schule. Also heute immer heißt, so lieber leben wir in Privatschulen. Das ist Quatsch, auch in staatlichen Schulen. Ist dieses enge System möglich? Wir haben haufenweise Leuchtturmschulen. Es gab so einen schönen Film, Die Treibhäuser der Zukunft von, wie heißt der, Kahle mit Vornamen?
Roland Kahle.
Ja, genau. Der ist schon uralt, der Film. Aber der hat gezeigt, dass quer durch unser Land Leuchtturmschulen existieren. Was so schade ist, dass diese Leuchttürme auf ihren Nachbarschulen teilweise nicht ausstrahlen. Und hier wäre zum Beispiel jetzt für gute Schulverwaltung, also auch für Schulaufsicht, die ich 2 Jahre lang probiert habe, genau das probiert habe, Vernetzung von Schulen. Das kommt immer wieder zu kurz, weil da einfach zu formal jemand. Deswegen schon wieder Kommunikation, Kooperation. Also wenn ihr Nachbarschulen habt, setzt euch doch mal zusammen, sprecht mit den Kollegen aus der Nachbarschule. Die haben bestimmt andere Probleme vielleicht, aber haben auch andere Lösungsmöglichkeiten und Lösungsmöglichkeiten zu übernehmen. So wie wir es hier so ein bisschen versucht haben. Ich hoffe, wir haben es an der einen oder anderen Stelle geschafft, Lösungsmöglichkeiten zuzuhören, sie wahrzunehmen und zu überlegen, wie kann ich sie umsetzen. In der Regel kann man sie nicht 1:1 umsetzen. Das wäre eine tolle Sache. So kann das weitergehen.
Ist ja schade, dass du schon im Ruhestand bist mit so vielen Ideen, die du noch hast. Aber die gibst du weiter, oder?
Also einerseits haben wir ja diesen Podcast gemacht. Der steht auch noch bei Spotify und anderen Plattformen drauf. Und im Oktober habe ich jetzt eine junge Lehramtsanwärterin interessanterweise getroffen, die ich schon mal in dem anderen Podcast traf. Und wir werden im Oktober starten mit einem neuen Podcast, Schule verändern, und zwar sofort. Also wir wollen mit diesem Podcast, den Sie aus der jungen Perspektive, ich aus der alten Männerperspektive, Sie aus der jungen Frauperspektive jetzt wahrnimmt, und sie ist eben just an dieser Schule, wo ganz viel Innovativität gemacht wird, wir wollen den Hörerinnen und Hörern ab Oktober mit Schule verändern, und zwar sofort.
ganz wichtig.
Ja, weil lieber, ja, aber doch nicht jetzt. Und wir haben andere Probleme.
Erstmal das Schuljahr hinter uns bringen, danach reden wir über Veränderungen.
Ganz genau, ganz genau. Insofern, und ich bin noch ein bisschen beratungsmäßig unterwegs. Also man findet meine E-Mail-Adresse auch im Netz und bin da manchmal unterwegs. Ich will zwar auch meinen Ruhestand genießen, mache also nicht zu viel. Aber ich glaube, hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer und du das auch gemerkt haben, ich brenne natürlich immer noch für die Jugendlichen und die Kinder, die in den Schulen sind, und damit auch für die Kolleginnen, die in den Schulen sind.
Das war quasi eine Einladung, Helmut Hochschild mal anzuschreiben. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, Helmut, für deinen Besuch.
Ja, herzlichen Dank für die tollen Fragen, die es mir ermöglicht haben, hier nochmal loszusprudeln, und hoffe eben doch ein paar praktische Beispiele in Hand zu haben.
Das war der Potenzialverstärker. Armin Himmelrath sagt Tschüss und Helmut Hochschild auch.
Ja, Tschüss und alles Gute.
Potenzialverstärker ist die Podcast- und Videoreihe von Bildung und Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Stifterverband und der Kultusministerkonferenz.